ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Beim zweiten Mal stand er ja im Schlafzimmer der Queen. Und es kam zu einem Gespräch.
Und dann kommen die Smiths und machen ein aus der Zeit gefallenes Album, das aber bis heute eigentlich frisch klingt.
Du bist doch eigentlich so witzig, so klug, so unterhaltsam, so gut aussehend.
Man weiß immer gar nicht, ob man diese Bilder jetzt übertrieben, komisch, absurd, überzogen finden soll oder ob man sich Sorgen machen muss.
Nun, ich sag dir, du bist genau richtig, so wie du bist.
Ich bin Frank König, hallo. Wir sind heute mit The Queen is Dead von The Smiths mal wieder im Jahr 1986 unterwegs. Aber bevor wir mit den Smiths starten, noch ein kleiner Nachtrag zu unserem letzten 1986er Album. Das war So von Peter Gabriel. Phil hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben und darauf hingewiesen, dass das Milgram-Experiment, um das es im Song We Do What We Are Told, Milgram's 37 geht, wissenschaftlichen Standards nicht standgehalten hat. Den Machern der Studie wird neben ethischen Bedenken vorgeworfen, dass das Experiment so manipuliert worden ist, dass das Ergebnis sozusagen vorher schon feststand, nämlich, dass Menschen obrigkeitsgläubig sind und per se in der Lage seien, Böses zu tun. Heute sieht man das auch durch Ergebnisse weiterer Studien wesentlich differenzierter. Der Glaube an Autoritäten alleine reicht wohl nicht, um Menschen zu grausamen Taten zu verleiten. Es braucht noch die innere Überzeugung, dass die Taten einem guten, großen und ganzen dienen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Mehr dazu findet ihr hier bei uns in unseren Shownotes. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass die Botschaft des Songs, den kritischen Geist und das Gewissen in allen Lebenslagen eingeschaltet zu lassen, davon nicht tangiert ist. Ja, Phil, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Kritik und ich sag's euch, auch Morrissey und The Smiths machen es uns heute nicht leicht, aber es ist wunderbare Musik, über die wir heute hier sprechen. Big Mouth Strikes Again, der große Hit vom Album. Was ist das nur für eine seltsame Kapelle, diese Smiths? Eigentlich ja Indie, also unabhängig vom Mainstream, wollten sie aber immer auch trotzdem möglichst von vielen geliebt werden. Die ganze Musikindustrie bekommt auf The Queen Is That ihr Fett weg. Und wenn die Musikmagazine mal nicht so schreiben, was Morrissey und Co. so gefällt, oder Interviews nicht so laufen, wie erhofft, gibt's gleich einen bösen, manchmal witzig-zynischen Text von Morrissey auf die Ohren. Die unfassbar lieblichen Gitarrenmelodien von Johnny Marr stehen oft ganz im Kontrast zu Morrisseys spezieller Lyrik. Und manchmal stellt der Meister auch einfach nur fest, dass manche Frauen größer sind als andere und deren Mütter übrigens auch größer als anderer Töchter Mütter. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls. Die Auseinandersetzung Morrisseys mit der Unterschiedlichkeit des weiblichen Körpers, irgendwie ja auch eine sehr fortschrittliche männliche Feststellung. Aber Moment, Entschuldigung, Morrissey findet ja Geschlechter und Sexualität an sich schon überflüssig. Morrissey ist soweit auch ein Thema für sich, damals schon verschroben und widersprüchlich in seinen Aussagen. Und sagen wir mal so, das ist im Alter nicht besser geworden, sprechen wir auch noch drüber. Aber anderes Thema, nochmal zurück zur Musikpresse und ihr Verhältnis zu den Smiths. So schlecht kann das nämlich gar nicht gewesen sein. Der britische New Musical Express hat The Queen Is Dead 2013 gar zum besten Album aller Zeiten ausgerufen, nicht ohne es zuvor 2006 auch zum zweitbesten englischen Album zu küren. Da haben die Kolleginnen und Kollegen offensichtlich in Mengenlehre nicht ganz aufgepasst, aber sei es drum, es liegt natürlich auch an unterschiedlichen Jurys und Zeitpunkten der Veröffentlichung. Trotzdem sagt das ein bisschen was über die Aussagekraft solcher Listen. The Queen Is Dead, der Titel sagt schon, ist auch eine Abrechnung Morrisseys mit dem britischen Königshaus. All das und noch viel mehr steckt drin im Album, das wie kaum ein anderes den Weg geebnet hat für das, was wir 10 Jahre später Britpop genannt haben. Bei mir im Studio begrüße ich aus der SWR1 Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo Katharina.
Hallo.
Und zugeschaltet ist uns Klaus Bieler. Ihr kennt ihn noch aus der Folge zum Smiths-Album Meet is Murder. Hallo Klaus.
Hallo.
Aus technischen Gründen ist der Klaus heute per Telefon dabei. Deswegen klingt er ein bisschen anders als wir hier im Studio. Klaus, du kommst aus der Nähe von Freiburg, machst mit Marc Hofmann den Podcast Pop und Pubertät. Ich war auch schon bei euch zu Gast und ihr habt auch eine Band, Bale. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das neue Album Genius Destroys Everything in der Mache. Jetzt ist es draußen. Wie läuft's?
Es läuft, was die Kritiken betrifft, gut. Also von Bekannten und vor allem vom Rolling Stone. Da war letztes Jahr im September eine Kritik im Heft mit 3,5 Sternen.
Wow.
Das für Rolling Stone-Verhältnisse sehr viel. Und wir haben das Album live vorgestellt vor 2 Wochen. Und das war wirklich ein sehr schönes Konzert, weil das Publikum wirklich sehr gut reagiert hat darauf.
Das freut uns sehr. Wir hören mal in den Titelsong rein. Bale, Genius Destroys Everything. Den Link zu Bale stellen wir euch auch in die Shownotes. Wir gehen zurück ins Jahr 1986, das Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die US-Raumfähre Challenger explodiert kurz nach dem Start. Im Ost-West-Konflikt gibt es Anzeichen von Entspannung. Der neue sowjetische KPDSU-Generalsekretär Gorbatschow trifft sich in Reykjavik mit US-Präsident Reagan. Im Vereinigten Königreich zieht Premierministerin Margaret Thatcher weiterhin den Unmut der Arbeiter und vieler Mittelstandsfamilien auf sich. Ihre radikale Wirtschaftspolitik führt zwar zu einem Boom an den Börsen in London, aber auf der anderen Seite rutschen massenhaft Menschen in die Arbeitslosigkeit ab. Auch viele Musikerinnen und Musiker stellen sich dem entgegen. Thatcher ist neben dem Königshaus die zweite Autorität, gegen die Morrissey in seinen Texten rebelliert. Apropos Königshaus, Prince Andrew heiratet Sarah Ferguson. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir, es könnte fast eine Vorlage für einen Morrissey-Text sein. Im Kino bringen Top Gun und Platoon zwei extrem unterschiedliche Sichtweisen auf das Militär auf die Leinwand. Deutschland verliert im WM-Endspiel von Mexiko gegen Argentinien. Argentinien wiederum hat sich zuvor gegen England durchgesetzt, nicht ohne die Hilfe der Hand Gottes, wie man heute weiß. Musikalisch ist 1986 sehr durchmischt. The Smiths und überhaupt Indie ist angesagt. Stadionrock und natürlich auch noch Synthpop, Number One in UK in den Jahres-Single-Charts. Die Communards mit Don't Leave Me This Way. Weltmusik hält 1986 Einzug in den Mainstream. Auf Peter Gabriels So zu finden oder später im Jahr dann auf Graceland von Paul Simon, reden wir hier Ende August drüber, wenn alles nach Plan läuft. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to
Graceland. Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Zurück zu The Queen is Dead. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, wo fange ich da an? Also ich habe mir in der Vorbereitung irgendwann einen Zeitstrahl aufgemalt.
Ja, der ist ungefähr so groß wie die Wand in unserem Büro.
Ich muss das mal irgendwie sortieren, was hier alles stattfindet. Also ich würde es mal so in 3 Kategorien unterteilen. Zum einen natürlich die Band und das anstehende neue Album. Dann gibt es noch eine 2. Kategorie, das Verhältnis zur eigenen Plattenfirma Rough Trade und die Tourneen, die sie auch noch gespielt haben in der Zeit. Also wir beginnen im Dezember 1984. Die Vorgängerplatte Meet is Murder ist fertig aufgenommen, aber...
Haben wir hier auch besprochen, ne? Steht noch online, könnt ihr euch anhören.
Genau, aber sie haben schon neue Demos aufgenommen, also neue Songideen entwickelt, Johnny Marr und auch Morrissey. Und waren ja in London in der Zeit und haben sich da nicht so wirklich wohl gefühlt. Also da war ständig die Musikpresse, der New Musical Express, der was wollte, die Plattenfirma, die irgendwie schon wieder auf neue Ideen kam. Und Johnny Marr hat irgendwann in einem Interview mal gesagt, wir konnten auch aus unseren Wohnungen einfach nicht mehr raus. Sie haben sich isoliert gefühlt. Mhm. Und seine Idee war es dann auch, wieder zurückzugehen nach Manchester, also in ihre Heimat. Und er hat es ganz klug gemacht. Er hat sich ein Haus gekauft. Also ein viktorianisches Anwesen, wenn man so will, im Süden von Manchester, und hat das als Treffpunkt gesehen für die Band, was ich sehr klug finde, weil er hat einen Ort geschaffen, an dem alle zu jeder Zeit zusammenfinden konnten, ohne dass sie ein Studio gebraucht haben und so weiter, zum Songwriting, zum Zusammenrumhängen. Also alles war möglich in diesem Haus, und deshalb sind sie auch alle wieder zurückgezogen. Am 14. Februar ist dann Meet Us Murder 1985 erschienen, und das war ja auch dann das erste und einzige Nummer 1 Album für die Band. Also sie waren eigentlich von einer Erfolgswelle getragen worden, zumindest ein Stück, bis dann Singles veröffentlicht wurden im Februar, die nicht so erfolgreich waren. Mhm. Und dafür haben sie die Plattenfirma verantwortlich gemacht, also Rough Trade. Mhm. Und da hat sich dann, ja, sie waren der Meinung, sie haben sich nicht gut genug gekümmert und haben, ja, haben da ihre Arbeit nicht gemacht. Und dann gab es auch noch einen Anwalt, der hat das befeuert.
Ja.
Ja, also der hat diese Streitigkeiten dann noch befeuert, gesagt, ihr müsst da raus. Und sie hatten auch kein Management zu dem Zeitpunkt, was Johnny Marr dann auch sehr belastet hat, weil er gesagt hat, weil die Touren standen ja auch noch an. Sie sind dann im Frühjahr eben auf Großbritannien-Tour, Amerika-Tour und er musste die Mietwagen buchen, weil es keinen Manager gab, der das gemacht hat. Und er musste sich auch dauernd mit diesem Anwalt
auch
auseinandersetzen.
Auch das ist independent.
Ja, aber er sagte, es hat ihn natürlich immer wieder auch aus diesem Schreibprozess auch für ein neues Album und dieses ganze Bandding rausgehauen. Yeah. Im Sommer waren sie dann wieder zurück und haben dann intensiv, also im Sommer 85 intensiv Songwriting betrieben, im Haus von Johnny Marr. Und im September sind sie dann in die RAK Studios gegangen nach London.
Mhm.
Und haben dort dann auch Songs aufgenommen. Und dann gab es noch eine Schottland-Tour dazwischen. Also, ne,
ja, der normale
Wahnsinn.
Du merkst
schon, es ist vom eins ins andere. Und dann waren sie im Winter in den Jacob-Studios in Farnham. Wieder wo ganz anders. Es ist noch südwestlich von London.
Ja.
Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, Manchester oben, praktisch sehr weit im Norden und dann runter.
Ja.
Also das muss man auch alles erstmal gefahren kriegen.
Ja.
Na gut, sie waren eh on Tour, aber wie auch immer. Nette Randnotiz, in diesem Studio haben gleichzeitig Status Quo aufgenommen. Da standen wohl immer
Kontrastprogramme.
Ja, Weinkisten rum, die sie aber nicht berühren durften. Ja, die waren nämlich für Status Quo. Weihnachten 85 war dann das Album soweit fertig, aber die Plattenfirma wollte keinen Veröffentlichungstermin finden. Die Band hatte eigentlich die Idee, es im selben Zeitraum, also genau ein Jahr nach Midas Murder zu veröffentlichen. Mhm. Plattenfirma hat gesagt, ja, ihr streitet doch mit uns. Warum sollen wir das machen?
Hm.
Also hat das Album noch ein halbes Jahr darum gelegen. Es gab noch eine Irland-Tour. Der Bassist fing mit Drogenproblemen an, ist aus der Band geflogen. Auch diese Banddynamik gab es dann noch, also für 2 Wochen. Er kam dann wieder zurück. Sie haben dann ja im Mai die 2. Single und damit war dann auch die Streitigkeiten mit Rough Trade irgendwann zur Seite gelegt. Ja. Und dann kam es zur Albumveröffentlichung am 16. Juni 1986.
Klaus, warum ist The Queen Is That für dich ein Meilenstein?
Also Meilenstein auf 2 Ebenen. Einmal auf persönlicher Ebene und das andere auf musikalischer Ebene. Also für mich war es im Sommer 86 so die Begleitung für, wie immer in der Pubertät, für Liebeskummer, nicht erwiderte Liebe. Und es weiß ich noch genau, dass ich immer der So Light It Never Goes Out gehört habe. Und was die Musik betrifft, war es halt 86 so, das haben Marc und ich fast mikroskopisch beobachtet, dass nach 85 gerade Synthie-Pop und viele andere Stile in Pomp abdrifteten, dass die Ideen weniger wurden, aber der Sound größer. Und dann kommen die Smiths und machen ein aus der Zeit gefallenes Album, das aber bis heute eigentlich frisch klingt. Und deshalb, finde ich, ist es ein Meilenstein, nicht nur der 80er, sondern überhaupt der Popgeschichte.
Den Meilensteine-Podcast gibt es in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Verpassen solltet ihr auch nicht unseren kommenden Auftritt im SWR1 Pop-Up-Studio am Schillerplatz in Kaiserslautern. Wir sprechen da am 24. Juni über Foreigner 4, könnt ihr gerne dabei sein. Eintritt ist frei, Katharina Heinius und Stefan Fahrich werden mit vor Ort sein. 18 Uhr geht's los und wo ihr uns genau findet, schreiben wir euch in die Shownotes. Und hier kommt der Opener vom Album The Queen Is Dead. Und huch, was passiert da jetzt? Achte auf dieses Geräusch jetzt. Das kommt nämlich auch noch gleich noch ein Thema. Ah, wunderschöner Übergang. Aber sprechen wir erstmal über dieses Intro. Da müssen wir einfach erstmal drüber sprechen. Da legt man das Album auf und es kommt erstmal gar nicht The Smiths, Klaus. Was ist da los?
Das ist ein Lied, das, glaube ich, im Ersten Weltkrieg gern gesungen und gehört wurde, weil es da darum geht, zurück zu Dear Old Blighty zu kommen. Blighty ist ja ein Begriff, der kommt, glaube ich, aus dem Indischen und aus dem Slang für England.
Mhm.
Und das war dann in dem Film The L-Shaped Room. Da ist eine Frau in der Uniform und die singt eigentlich fast 10 Minuten lang und irgendwann stimmt eben dieses Lied an und das hört ja dann so abrupt auf. Da denkt man eigentlich, die haben das halt einfach abgewürgt, aber im Film ist so, dass die dann jemanden sieht und erschrickt, also irgendeine Frau, die schläft vor einem Fernseher, glaube ich. Und das könnte natürlich auch sein, dass dieses Erschrecken das durch dieses Intro gezeigt oder rübergebracht werden soll.
Ja, kann schon sein. Und der Film ist ja auch so sehr traurig eigentlich, ne? Das heißt so ein bisschen, es geht um eine schwangere Frau und um nicht erwiderte Liebe und ist alles auch irgendwie Smith-esk.
Ja, also wie die ganzen Filme, auf die er sich bezieht, vor allem auf dem Debütalbum.
Das ist ja auch interessant, der ist ja so, der ist, Morrissey ist ja so ein totaler Bücherwurm und Cineast, also es kommen ja ständig irgendwelche Anspielungen vor, ne? Ich glaube, der Albumtitel The Queen is Dead ist inspiriert vom Roman Last Exit Brooklyn.
Ja, da gibt es ein Kapitel, das so heißt, wobei ich könnte mir vorstellen, dass Morrissey das absichtlich gemacht hat, weil es hat ja bestimmt nichts mit Brooklyn zu tun, aber in England jetzt und als Hasser der Monarchie eine Platte The Queen is Dead zu nennen, ist ja schon gewagt, aber er könnte sich dann immer mit rausreden, ach, das kommt doch aus Last Exit Brooklyn.
Ja, es ist immer diese Doppelbödigkeit bei ihm, da kommen wir gleich noch zu Katharina.
Wobei in diesem Buch das ja eine Drag Queen ist, also Georgette heißt sie und also auch diese Doppelbödigkeit, ne, mit einem Transvestiten hier auch noch irgendwie, den da mit ins Spiel zu bringen. Ne?
Doppelbödigkeit in vielerlei Hinsicht. Bevor wir jetzt noch mal in den Song reinhören und diese musikalische Analyse machen, lass uns mal über die Lyrics sprechen. Der Song wurde als Angriff auf die Königsfamilie gelesen, Klaus, du hast es gerade schon gesagt. Es beginnt aber mit dem Song, den Soldaten im Ersten Weltkrieg aus Heimweh gesungen haben und eben mit einem Film, in dem es um Einsamkeit in der Liebe geht, dann wünscht sich Morrissey weg aus England, eine Königin mit dem Kopf in der Schlinge, Prinz Charles als Muttersöhnchen, dann geht es wieder um Einsamkeit. Kann es vielleicht sein, dass Morrissey in dem Song nur oberflächlich diese drastischen und meiner Meinung nach auch komplett geschmacklosen Hinrichtungsszenarien und so weiter benutzt, um von sich selbst und seinen Gefühlen zu singen, Klaus?
Das macht er sehr häufig und in dem Fall ist, glaube ich, so, dass man gern übersieht, dass das eigentlich zum Teil sehr witzig ist, was er da singt. Zum Beispiel, wenn er singt, I know you, but you cannot sing. I said, that's nothing, you should hear me play piano. Da macht er sich ja eigentlich über sich selber lustig. Also teilweise gibt es da wirklich sehr witzige Stellen und ansonsten geht es bei Morrissey eigentlich immer um das, in Anführungszeichen, gute alte England. Aber die Königsfamilie ausgespart. Also er hat da so eine Retro-Romantik. Also es geht in den Filmen, die er so favorisiert, auch immer um die Unterschicht und um so ja gewisse Beziehungen, in denen er irgendeine Romantik abtrotzt. Mhm. Und das kann natürlich widersprüchlich gesehen werden, dass er das alte England irgendwie ersehnt und gleichzeitig das, was vielen, vielen Engländern sehr wichtig ist, nämlich die Königsfamilie, total ablehnt.
Mhm. Katharina?
Ich finde die Stelle sehr interessant, die Klaus gerade erwähnt hat. Also, weil es heißt, sie sagte, und das passiert nämlich vorher etwas im Text. Und das finde ich sehr interessant, weil Morrissey sich ein zeitgeschichtliches Ereignis, möchte ich sagen, zu eigen macht. Nämlich den Einbruch von Michael Fagan, der ja 1982 zweimal in den Buckingham Palace eingebrochen ist. Beim ersten Mal hat er nur ein bisschen Wein getrunken, kam wieder so raus. Und beim zweiten Mal stand er ja im Schlafzimmer der Queen. Und es kam zu einem Gespräch. Und dieses Gespräch bildet er hier so banal ab mit, ich weiß und du kannst nicht singen. Das sagt die Queen praktisch zu ihm. Und er sagte, das ist noch gar nichts, du solltest mich mal Klavier spielen hören. So, er nimmt das da auf die Schippe. Aber diese gefährliche Situation, also diese Verwundbarkeit von der Monarchie, dadurch, dass da jemand, ein Mann aus dem Volk, einfach in den Buckingham Palace reinläuft und im Schlafzimmer der Queen landet, diese Absurdität, das greift er hier auf. Und es hätte ja auch sonst was passieren können. Er hätte ja auch die Königin ermorden können. Ja. Und damit spielt er hier an dieser Stelle. Das finde ich sehr interessant, dass er das ein paar Jahre später nochmal so für sich aufgreift und in diesem Song verarbeitet.
Aber ist ja selber adlig, weil er ja der 18. Nachkomme ist, wie er ganz am Anfang singt.
Aber ich glaube, dass das sich eher auf Homosexualität bezieht, ne? Weil Queen ja auch im Englischen ein Chiffre ist für einen homosexuellen Mann. Dass er da sozusagen sich selber auch auf die Schippe nimmt und sozusagen auch wieder von sich selbst singt in dem ganzen Text. Also das ist mehr als doppelbödig. Jetzt haben wir ja schon drei Ebenen.
Und in jedem Fall, also hier macht er es in ganz vielen anderen Songs auch, aber er hat zum Schluss er singt so eine Art Mantra. Also immer wieder den Satz, life is very long when you're lonely. Also das Leben ist sehr lang, wenn man einsam ist. Also er singt ja oft von Einsamkeit und wie sich das anfühlt und dass man da rausbrechen will, aber nicht kann und so weiter. Also das ist wie so eine Art, finde ich, so eine Art Conclusio, die er da am Ende wieder schafft.
Okay. Was nach dem erstaunlichen Intro in dem Song musikalisch abgeht, ist, um im Filmbild zu bleiben, ganz großes Kino. Achtet mal auf die Feedback-Schleife, die Johnny Marr hier als Fundament legt. Wow. Solchen Drive auf die 12, das hat dann auch Smith-Fans echt den Atem verschlagen. Der treibende Beat von Mike Joyce, zusammen mit dem grandiosen Basslauf von Andy Rock und die Wawa-Gitarre von Johnny Marr zum Niederknien. Steht solch ein Rockgewitter, Katharina? Und was ist das am Anfang? Das ist ja total irre.
Im richtigen Moment. Und den hat Johnny Marr auch ganz bewusst gesucht. Yeah. Also sie waren als Band in den Jacob Studios in Farnham. Und das ist ein Residential Studio. Das heißt, die konnten da übernachten. Die waren da mehrere Monate, also Oktober, November 85 waren sie da. Und haben dort einfach Zeit verbracht und konnten dort rund um die Uhr aufnehmen. Und das ist natürlich besonders, wenn du da als Band so weit abgeschieden auf dem Land, das haben wir schon bei ganz vielen Alben ja auch besprochen, dass es der Banddynamik oft sehr, sehr gut tut. Und das hat es eben hier auch. Und Bass, Schlagzeug und diese Wawa-Gitarre, die du da angesprochen hast von Johnny Marr, dieses gespenstische Pfeifen, das empfinde ich als Art Kleber.
Ja.
Das sage ich ganz oft zu meinen Studien.
Ja, gut, das sind ja, ich kann es gleich weiter ausführen, aber es sind ja zwei Sachen. Das Pfeifen ist das eine, hat er auch mit dem Wawa hergestellt, ne? Mit dem das alles anfängt, und dann die Rhythmusgitarre macht dann ja auch nochmal diesen Wawa-Effekt.
Genau,
ne?
Aber diese gespenstische Wawa-Gitarre ist ja auch per Zufall entstanden. Ich erzähle auch gleich wie, aber ich finde, die legt sich so drüber, die gibt die Atmosphäre vor.
Ja.
Und dadurch klebt sie alle anderen Bestandteile, die sonst noch passieren, zusammen zu einem Sound-Erlebnis.
Ja.
Und das ist das, was wir hier haben. Wir haben ein Erlebnis in erster Linie.
Ja.
Also Sounddesign, wenn man so will.
Ja.
Und das ist per Zufall entstanden. Nach der Aufnahme, die Band hat sich im Regieraum befunden und Johnny Marr hat seine Gitarre noch angeschlossen in den Gitarrenständer gestellt.
Ja.
Und daraufhin gab es eine Rückkopplung, die aber von der Harmonie und so gut gepasst hat, dass die anderen das gehört haben im Regieraum, während sie den Song abgehört haben.
Ja.
Dachte, es wäre doch wirklich schön, wenn das irgendwie noch draufkommt. Und dann hat Johnny Marr das noch praktisch in einem Take drüber gefriemelt.
Und die Legende sagt, dass das Wawa-Pedal gerade neu war.
Ja.
Das sie gerade gekauft hat.
Das Schlagzeug vom Intro haben sie nachträglich gemacht. Das ist ein Sample. Also das war auch eine Idee, die dann im Nachgang noch kam. Interessant finde ich, es gibt noch einen anderen rhythmischen Einfluss von The Velvet Underground. Die hatten gerade so ein Compilation-Album rausgebracht im Februar 85. Und das lag anscheinend The Smiths vor, und das haben sie auch gehört. Da gibt es einen Titel drauf, I Can't Stand It. So, und wenn wir dann dazu hören, The Queen is Dead. Dann sind wir im selben treibenden Rhythmus drin. Ne?
Das ist natürlich auch, muss man an der Stelle auch sagen, der Bass von Rock ist unfassbar treibend. Ne?
Und es gab noch eine musikalische Idee, die Johnny Marr hier verwirklichen wollte. Und deshalb hat er auch den richtigen Moment gesucht, um das mit den anderen im Studio zu verwirklichen. Und zwar hatte er die ganze Zeit MC5, also Motor City 5, aus Detroit im Kopf. Das war eine Rockband, sehr radikal, musikalisch wie politisch, wenn man so will. Hatte großen Einfluss auf Punk, Garage Rock, die Ramones, die Sex Pistols, The Clash, also da in die Richtung, also passen dann entsprechend auch gut. Und die klangen so. Also die Soundvorlage ist klar.
Okay. Dass die Smiths auch anders können, beweisen sie mit der unfassbar schönen, traurigen Ballade I Know It's Over. Oh Mother, I can feel the sorrow falling over my head. And as I climb into an empty bed. Wow, wie oft wundert man sich über Morrisseys Gesangsharmonien, so nach dem Motto, huch, wohin biegt er denn jetzt schon wieder ab? Bei I Know It's Over ist er so auf den Punkt, gesanglich mit einem klaren Ziel vor Augen und dem zartesten Schmelz seit Elvis ins Grab gefahren ist. Ein Bild, welches durchaus zum Song passt, oder Klaus?
Ja, es war bei der Entstehung des Songs auch so, dass Johnny Marr gehofft hat, dass Morrissey in eine gewisse Richtung geht. Wie der Song dann so voranschritt, hat er dann gemerkt, er macht genau das, was er sich vorgestellt hat zum Ende des Lieds. Da wird es ja vom Gesang immer dramatischer eigentlich, obwohl er immer die gleiche Zeile wiederholt. Und das war dann sozusagen das Finale des Liedes, das sich Johnny Marr gewünscht hat.
Und es ist ja sozusagen, ein Sterbender singt das ja sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, ne?
Also wenn er singt, er fühlt die Erde auf seinen Kopf fallen, dann glaube ich, ist das eher so als Symbol, wie er sich fühlt. Also als, ja, eigentlich als schon Toter, weil einem Sterbenden wirft man noch keine.
Stimmt,
aus dem Kopf.
Da gebe ich dir jetzt wieder recht.
Das wiederholt er ja am Schluss mantraartig. Ja. Und das kann man sich dann richtig vorstellen. Und eigentlich jede Zeile sagt eigentlich, wie unglücklich dieser Mensch ist mit seinen Mitmenschen oder überhaupt.
Und es war auch wohl ein trüber englischer Wintertag zur Tea Time, an dem Johnny Marr und Morrissey den Song geschrieben haben im Anwesen.
Ja. Interessant finde ich auch, dass Jeff Buckley großer Smith-Fan war und dieses Lied gecovert hat. Und zwar innerhalb von dem Halleluja, das er ja eigentlich bekannt gemacht hat. Ja. Und da gibt es eine Live-Version, da spielt er Halleluja und plötzlich geht er über und ein Old Sober und dann kommt wieder Halleluja und es ist fantastisch.
Kann man auf jeden Fall mal empfehlen zum Nachhören.
Oh Mother, I can feel the soil falling over my head. As I climb into an empty bed, oh well, enough said.
Der Song bietet über den Gesang hinaus einen ganz besonderen musikalischen Leckerbissen. Ich persönlich liebe nämlich den Drum-Sound und dabei besonders diese unglaublich schöne und songdienliche Snare-Drum. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe die mal isoliert. Das klingt. Hört euch mal das mal an. Kein einziger Snare-Drum-Schlag ist wie der andere. Immer andere Schlagtechniken oder andere Effekte.
Ganz schön krass.
Und ich frage, ich höre den Song und frage mich, was macht den so magisch?
Also ich finde, dass der Bass auch fantastisch ist, weil Andy Rock zieht den Bass einmal so nach unten, glaube ich, oder
ja,
nach
ja,
oben.
Ja, genau. Da gibt es so eine Stelle, wo er über das Griffbrett zieht, ne?
Genau, und das knarzt so, aber da muss man erstmal drauf kommen in dem Lied. Und ich finde, was der Bass da macht, wirklich super.
Der Song wartet aber noch mit ein paar anderen schönen Spezialitäten in Sound und Arrangement auf. Der Song ist einfach meisterhaft komponiert und arrangiert, Katharina.
Ja, wirklich meisterhaft. Also, wenn man so will, ist es ein dreiteiliges, durchkomponiertes Kunstlied.
Oh, also, jetzt kommen wir wieder in den Bereich Hochkultur.
Ja,
jetzt.
So wie wir das zum Beispiel von Schubert kennen, ne? Der Erlkönig oder so.
Das,
ne?
Das ist dann aber eher ein Schubert-Dubidu-Lied.
Also dreiteilig, habe ich gesagt, ja. Wir haben einen 6/8-Takt, das ist erstmal schön und auch mal ein bisschen was anderes, klingt sehr kuschelig. Und am Anfang singt er die eigene Mutter an. Also Morrissey hatte eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter. Sie hat ihn früh mit Kultur ja in Berührung gebracht, hat mit Oscar Wilde, hat ihm Bücher mitgebracht. Sie war Bibliothekarin. Also von ihr hat er diese ganze Leidenschaft und sie hat sich auch sehr früh als Managerin, also in den Anfangszeiten von The Smiths, engagiert und hat da auch viele Verhandlungen mit Plattenfirmen und so weiter. Also sie waren sehr eng, möchte ich sagen.
Hat man das Gefühl, sie waren symbiotisch. Also vieles von dem, was er so singt, ist auch jetzt vielleicht gar nicht so gesund von dem Verhältnis, oder?
Genau, und wenn es jetzt hier auch noch dann im Weiteren um eine Liebesbeziehung geht, kann man das auch nochmal alles mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber die erste Zeile, 6/8-Takt, klingt sehr kuschelig und so. Wunderbar. Und da dachte ich natürlich, nach was klingt das denn? Und bin hier drauf gekommen.
Unchained Melody.
Ja. Hier in der Version von den Righteous Brothers von 65, aber ist natürlich ein Titel aus den 50ern schon. Hier nochmal zum Vergleich. Aber er greift natürlich diese Atmosphäre auf von der Liebesbeziehung, von einer sehr, sehr engen Bindung. Und dann ist sogar von einer Braut die Rede und dass der Zukünftige, also er hat sie wohl verloren, aber der zukünftige Mann, der sie einmal haben wird und heiraten wird, der soll ihr doch Raum geben. Und jetzt passiert was sehr, sehr Interessantes in der Musik. Es wird nämlich tatsächlich ihr in dem Moment auch musikalisch Raum gegeben. Sad veil bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Da ist der Raum.
Ja.
Und erst dann geht's weiter.
Ja, krass.
Und Achtung jetzt auf More. Beim Wort mehr, ja, setzt er eine Koloratur, also er singt mehrere Töne, was er eigentlich nie macht. Also auch da gibt er mehr.
Ja.
Also er
setzt es in Musik um, was er den Text, also die Lyrics direkt in Musik umgesetzt.
Genau, genau. Dann gibt es im zweiten Teil, den ich jetzt so als zweiten Teil ausmachen würde, noch eine sehr, sehr schöne Passage, wo dann die Frage gestellt wird, also sie sagt, warum bist du eigentlich heute Nacht allein? Du bist doch eigentlich so witzig, so klug, so unterhaltsam, so gut aussehend. Also warum bist du allein?
Aha.
Und da passiert hinter dem Wort tonight was ganz Interessantes, auch musikalisch. And you even spoke to me and said, if you're so funny.
Da war übrigens gerade das Wurf vom Bass.
Jetzt haben wir hier eine E-Gitarre oder Keys. Tiefe Streicher. Spaß.
If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight?
Mehrere Streicher.
If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight?
Wieder diese E-Gitarre oder Keys, ja, was auch immer sie da spielen. Diese Gefühle, die da aufkommen, wenn einem das so hingeworfen wird. Mhm. Und ich habe es nochmal direkt da hintereinander geschnitten, weil ich das wirklich interessant finde. Die Gitarre.
Ja.
Die tiefen Streicher.
Ja.
Die hohen Streicher mit der.
Wunderbar.
So. Und dann singt er zum Schluss I know. Also aha. Ja. Stellt er die ganze Zeit Fragen, dann singt er, ah, ich weiß. Und dann kommt nämlich noch die entscheidende Stelle, wo er diese ganzen, ich würde es mal als Gefühlsausdrücke hören, weil dann kommt eine ganz interessante Stelle, in der er singt, weil heute Nacht genau wie jede andere Nacht ist, deshalb bist du heute Nacht allein mit deinen Erfolgen und deinem Charme. Und dann kommt die Zeile, während sie sich in den Armen liegen, also die anderen. Also er guckt dann, ah shit, die anderen sind ja alle zusammen. Und dann kommt nämlich das komplette Gefühlswirrwarr nochmal hoch. Die Streicher und die Gitarre oder die Keys. Es ist alles auf einmal.
Ihr müsst Katharina jetzt mal sehen, wie sie strahlt hier, weil es über die Entdeckung.
Achtung! Alles zusammen.
Alle Gefühle auf
alle
einmal.
Krass. Und es ist in Musik gepackt, es ist in Töne gepackt, es sind irgendwie kleine Melodien, aber es sind vor allem Gefühlsausdrücke. Und er meint hier auch genau Gefühlsausdrücke. Und dann kommt diese ganze Abhandlung noch über die Liebe, die er noch singt. Und dann gibt es natürlich Grande Finale mit demselben Satz vom Anfang, weil dieser Anfangssatz, den er ja an die Mutter richtet, das ist wie die Klammer. Der kommt am Ende nochmal. Und da merkt man die Durchkomponiertheit, weil sich das Lied in sich steigert die ganze Zeit. Am Anfang klang es nämlich so.
Ja.
Das war der Anfang.
Ja.
Damit haben wir die Klammer geschlossen.
Ja.
Die Klammer über die Frage eigentlich nach Liebe und nach mir selbst und das Alleinsein und all diese, man kann ja auch in der Liebe allein sein, auch das. Ja. Also das ist so, finde ich, sehr, sehr interessant.
Spannend. Du hast aber noch was mitgebracht.
Was denn?
Ich wollte jetzt noch sagen, dass die Trompete den Weg in den Song nicht gefunden hat. Das ist aber, glaube ich, zweitrangig. Wir haben sich dann gegen eine Trompete entschieden und ich finde es sehr gut. Aber du hast hier noch eine kleine Referenz mitgebracht, sehe ich gerade.
Ach so, ja, mich hat der Song total erinnert an einen Song, der 1997 erschienen ist. Und damit haben wir dann die Britpop-Brücke auch von The Verve, The Drugs Don't Work. Also hier nochmal I Know It's Over.
But I know I'm on the losing streak.
Ist für mich dieselbe Atmosphäre. Und auch eine ähnliche Melodieführung. Ist nicht 1:1, auf keinen Fall.
Aber der Spirit ist der gleiche.
Genau.
Lass uns jetzt über die Leadsingle des Albums sprechen, also die direkt vor der Veröffentlichung des Albums rauskam, ist zugleich auch die erste Nummer auf der B-Seite des Original-Vinyls. Hier kommt Big Mouth Strikes Again. Ich liebe diese Akustikgitarren auf der Platte. Die sind alle so
fast
klar.
Ein bisschen Who-esque.
Ja.
Bludgeoned in your bed.
Über das, was da im Hintergrund passiert, sprechen wir später. Der schmerzende Walkman hier. Und das hier. Wie er dann diese funky Gitarre über die Akustikgitarre spielt. Grooved ohne Ende.
Ja, Wahnsinn.
Das ist toll.
Es war klug, diesen Song als zweite oder dann erste Single praktisch direkt vor dem Album zu veröffentlichen.
War ja umstritten.
Ja, war trotzdem aber klug.
Ja. Mouth Strikes Again. Der absolute Kult-Hit der Smiths, das Großmaul, das wieder zuschlägt. Morrissey rechnet hier gnadenlos mit den Medien ab. Alles nur lustig gemeint, hat er später gesagt, Klaus.
Ja, das macht er ja oft und fühlt sich dann, kommen wir vielleicht später noch dazu, missverstanden. Und das in dem Text kann natürlich nur er sein und er vergleicht sich mit Joan of Arc und bringt dann sowas eigentlich Absurdes rein, nämlich, dass sie auf dem Scheiterhaufen ihren Walkman verliert, weil der da schmilzt und dann singt er noch von einem Hörgerät in der anderen Strophe. Und das ist auch so eine Referenz zu ihm selber, weil er manchmal mit Hörgerät aufgetreten ist. Also natürlich eins, das nicht angeschaltet war. Aber
ach so, ich dachte, das wäre eine frühe Form von In-Ear-Monitoring.
ja, hätte sein können, aber er ist, glaube ich, auch schon mit einem Rollstuhl auf die Bühne gekommen. Ja. Und das gibt es auch bei einem Solo-Lied, das hieß Spend a Day in Bed. Da sitzt er im Video auch im Rollstuhl. Also er hat gern mal mit Behinderungen gespielt. Und ich glaube, dass das mit dem Hearing Aid durchaus auf ihn angespielt ist.
Wenn du im Pop-Business unterwegs bist, brauchst du die Dinger sowieso irgendwann. Ich habe sie nämlich auch.
Ich noch nicht, aber das wundert mich eigentlich. Dafür sehe ich immer schlechter. Ich finde die Gewalt, die da in dem Lied verschrieben wird, auch so typisch für Morrissey, weil er ist ja also schon auf Meet is Murder so als kleiner Fan outet, also Fan von Gewalt. Dort spielt sich's auf einer Messe ab, auf einem Jahrmarkt. Und auch bei Heaven Knows I'm in Trouble Now hat er schon gesagt, dass er jemandem Kick in the Eye singt dann da. Also es kommt immer mal wieder so eine Gewalt durch bei ihm. So eine gewisse Faszination, später auch Faszination für Hooligans. Ich weiß nicht genau, was er damit will. Auf jeden Fall sind
also
es schon
hier könnte man, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber hier könnte man ja noch denken, er zieht das so ins Absurde, dass es schon wirkt wie bei Tarantino oder bei Monty Python so. Also es ist so absurd, dass man schon wieder denkt, ja gut, es ist halt als Comedy-Effekt gedacht, so wie der Schwarze Ritter oder so.
Ja, so macht das ja oft. Ja. Was jetzt interessant bei der Sache ist, dass er live manchmal singt, I was not joking.
Okay.
Das macht er gern, dass er live dann gewisse Dinge oder Bedeutungen umdreht.
Das heißt, man kriegt ihn eigentlich nie so richtig zu fassen.
Ja.
Ne? Und manchmal ist es ja auch, du hast gerade gesagt, wir können aber darüber reden, manchmal ist es ja auch einfach schlicht und ergreifend schockierend, was der von sich gibt. Also er muss ja bis zum heutigen Tag die Menschheit provozieren, wenn er da mit sehr politisch radikalen Forderungen auftritt und so weiter. Also man kriegt ja manchmal Angst vor dem.
Ja, also manchmal denkt man, dass er das sogar braucht, um sich dann wieder selbst zu bemitleiden.
Also du meinst, es ist so eine Art künstlerische oder sogar vielleicht sogar persönliche Masche von ihm. Also das ist ja, zieht sich ja auch durch dieses Album, dieses auf der einen Seite, ihr könnt uns alle mal, auf der anderen Seite auch trotzdem geliebt werden wollen. Das scheint so immanent zu sein bei ihm. Das gehört einfach zusammen.
Das glaube ich auch. Ja. Also daraus zieht er, glaube ich, auch seine künstlerischen Ideen.
Möglicherweise spürt er sich dadurch. Also ja, dass in dem Moment, wo er aneckt, dass er dann geht er ja in Resonanz und dann spürt er sich ja wieder auf eine Art.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Katharina, auf den ersten Höreindruck würde man ja die Smith jetzt nicht mit den Rolling Stones in direkte Verbindung bringen. Hier gibt es aber einen klaren Bezug.
Ja, Johnny Marr ist ein riesen Rolling Stones-Fan und er hat mal in einem Interview gesagt, er kam oder die Band kam nie so nah an den Sound seiner Helden wie in diesem Titel.
Ja.
Und wenn wir uns den Anfang nochmal anhören, dieses Riff, dann erinnert das doch stark an Jumping Jack Flash.
Nur, dass es hier eine E-Gitarre ist.
Genau. Johnny Marr hat das Riff auf Tour entwickelt beim Soundcheck. Das war so ein Einspiel-Soundcheck-Riff. Und es gibt Bandkollegen, die auch in Interviews erzählt haben, dass sie wohl sehr viel Stones gehört haben während der Entstehung des Albums. Vor allem das Album der Satanic Majestic Request aus dem Jahr 67. Und also Stones ist schon hoch im Kurs. Vor
ich
allem
noch
Keith.
Eine andere Referenz, und zwar von Susie and the Banshees, das Lied Spellbound. Und da gibt es den Gitarristen John McGeoch, der war vorher beim Magazine. Und der spielt dort vom Anschlag her genau das, was in Big Mouth Strikes Again passiert. Und ich habe gelesen, dass Johnny Marr sich auch darauf irgendwo bezog.
Ja, da gibt es bestimmt etliche.
Das machen sie ja total gerne. Ja. Also auch.
Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass wir hier so ein Bindeglied haben zwischen den 60s und Britpop. Eigentlich,
ja,
dass diese Traditionen von Generation zu Generation weitergegeben wurde und immer alle sich aufeinander beziehen.
Ja,
können.
Und es gibt Fernsehauftritte, Februar 85, März 85. Da sieht er aus wie Keith Richards. Da hat er die Frisur, da bewegt er sich so auf der Bühne. Also er geht da schon seinem Idol ein bisschen nach.
Okay.
Und es gibt auch noch eine schöne Geschichte, auf die kommen wir gleich.
Ja, es gibt noch ein Detail im Song, welches ich besonders erwähnenswert finde. Ursprünglich war für die Background-Vocals die Singer-Songwriterin Kirsty MacColl vorgesehen. Deren Gesangsharmonie fand dann aber ausgerechnet Morrissey irgendwie wirklich seltsam, wie er gesagt hat, was ihn wiederum veranlasst hat, wirklich noch seltsamere Backing-Vocals aufzunehmen. Hört mal das Ganze mal in den isolierten Gesangsspuren und haltet euch fest.
Big Mouth, la da 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 da. Big Mouth, la da da da. Big Mouth strikes again, and I've got no right to take my place with a human race. Big Mouth, Big Mouth, la da da da.
Klingt wie so eine kleine Quietschemaus.
Ja. Bassist Eddie Rock hat sich zu Lebzeiten im Musical Express mal so erinnert, er hörte sich selbst wie ein Chipmunk oder Pinky Perky klingen an und lag lachend auf dem Boden. Und das kann ich mir wirklich vorstellen.
Ja.
Das ist, mit was für einem Effekt ist das gemacht, Katharina?
Ja, mit so einem Harmonizer einfach. War jetzt nichts Großartiges oder Besonderes. Viel interessanter finde ich die Geschichte von der Background-Sängerin, die sie rausgeschmissen haben. Das war nämlich Kirsty MacColl, und sie hat auch in der Zeit Background gesungen bei
Rolling Stones.
Genau. auf dem Album Dirty Work, weil ihr Ehemann, Steve Lillywhite, hat das Album produziert. Und aufgrund dessen kam auch Johnny Marr mit Keith Richards in Kontakt 1986. Und die beiden haben sich getroffen. Und also Kirsty MacColl war auch die Sängerin von Fairy Tale of New York, von den Pogues, daher kennen wir sie. Aber Johnny Marr hat Keith Richards getroffen, kennengelernt, 86. Und dann nochmal Ende der 80er, als sich The Smiths schon aufgelöst hatten, 87 haben sich ja getrennt. Und danach muss er Keith nochmal getroffen haben in Los Angeles. Und die Stones waren ja auch Ende der 80er in einer kleinen Krise.
Ja.
Und die beiden haben sich wohl gegenseitig aufgebaut und ermuntert. Und dann gab es wohl eine nette Konversation, die Johnny Marr dann mal aufgeschrieben hat. Und er erzählt, Keith Richards hat ihn wohl gefragt, was wolltest du mal werden, als du Kind warst? Und dann hat Johnny Marr überlegt, dachte, soll ich ihm das jetzt wirklich sagen? Und hat dann gesagt, ich wollte du werden. Also er wollte Keith werden. Und dann sagte Keith zu ihm, nun, ich sag dir, du bist genau richtig, so wie du bist.
Ach, wie süß.
Du bist ein guter Musiker und ein guter Mensch. Also bring dich nicht für Rock'n'Roll um, denn das ist es nicht wert.
Ach, das könnte ja jetzt fast
schön,
der Schlusssatz
oder?
Dieser Show sein, aber wir haben noch ein bisschen was vor. Klaus, wolltest du dazu noch was sagen?
Ich als großer Beatles-Fan nehme das so hin.
Also ich hätte da auch noch was zu den Beatles. Nee, wirklich, die Beatles spielen nämlich auch eine große Rolle. Man darf das nicht vergessen.
Gedacht.
Linda McCartney wäre fast auf dieses Album gekommen. nämlich als Pianistin, hat sie aber abgelehnt. Ja. Und das Cover vom nächsten Album ist ein Foto von Jürgen Vollmer, der die Beatles ja in den 60ern in Hamburg und so fotografiert hat. Und Marr hat ja dann später in seinem Soloprojekt auch mit Sex Darkie gearbeitet. So. Also es gibt schon, und es gibt noch viel mehr Beatles. Also
ja, das lassen wir aber jetzt mal. Weiter geht's mit einer weiteren kritischen Auseinandersetzung mit der Musikindustrie. Hier ist The Boy with the Thorn in His Side. The Boy with the Thorn in His Side, also der Junge mit dem Dorn in der Seite. Bei uns würde man vielleicht sagen, im Auge oder so, oder im Herzen. Es wurde viel gemutmaßt, ob das Lied von Oscar Wilde inspiriert sei. Schließlich ist Morrissey, wir hatten es ja schon davon, großer Oscar Wilde-Fan. Darauf in der britischen Presse angesprochen, meinte er aber, nein, das stimmt nicht. Der Dorn, der ist die Musikindustrie und all die Leute, die mir nie geglaubt haben, versucht haben, mich loszuwerden, die meine Platten nicht gespielt haben. Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen, wenn Sie mir jetzt nicht glauben, werden Sie es jemals tun. Was kann ein armer Junge noch tun? What can a poor boy do? Fragt ja auch Mick Jagger übrigens in Street Fighting Man, oder? Egal. Waren die Smiths zu ihrer Zeit wirklich so verkannte Genies, Klaus? Ich erinnere das jedenfalls nicht so.
Das zieht sich ja bis heute durch bei Morrissey. Er hat mal eine B-Seiten-Compilation veröffentlicht und dann gleich wieder sich beschwert, dass die nicht gekauft wird und so. Aber man erinnert sich, B-Seiten, die sind zwar bei Smith und auch bei ihm oft besser als Albumtracks, aber trotzdem, es zieht sich durch. Und ich glaube, in den 80ern waren die Smiths teilweise selber schuld, weil sie haben sich ja lange gewehrt, Videos zu produzieren. Mhm. Und das war halt so in den 80ern, das war halt das Medium. Und was die Fernsehauftritte betrifft, die waren oft bei Top of the Pops und so. Das wird ja in England sehr häufig und sehr viel geschaut. Das war, finde ich, eine gute Präsentation für die Smiths, also Top of the Pops. Und dieses ständige Gejammer, sie müssen eigentlich viel bekannter sein und die Plattenfirma macht zu wenig, kann man eigentlich an der Single Shakespeare Sister festmachen. Da waren sie überzeugt, sie haben jetzt einen riesen Hit verdient und dann wurde halt keiner. Und selbst ihr Produzent Stephen Street sagt, das Lied war halt einfach nicht so gut, dass es ein Hit hätte werden müssen. Und da war das Geschrei groß, wir werden zu schlecht beworben und so weiter und so fort, aber es war halt einfach das falsche Lied. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Mantra, vor allem von Morrissey, dass immer jemand anders schuld ist. Und das Management fiel ja oft wieder in die Hände von Johnny Marr und dass er das nicht so gut machen konnte wie jetzt ein Vollzeitmanager, ist eigentlich auch klar.
Das ist schon ein Paradox an der Stelle, ne?
Ja, seine Energie ging dann halt dafür drauf. Und ich glaube, viel haben sie sich selber zuzuschreiben, aber andererseits wurden sie ja auch, ich glaube, 85 von den Lesern, vom NMI oder vom Melody Maker zur besten Band des Jahres gewählt, wobei ihre LP, ich glaube, das war sogar Queen is Dead, kam nur bei den Kritikern auf Platz 8 und da war wirklich teilweise seltsames Zeug vorne dran, also sogar The Fall in einer Platte, aber das Publikum hat die Platte geliebt. Von dem her halte ich es für nicht angemessen, da ständig rumzujammern.
Ich habe mich manchmal gefragt, ob das nicht Teil ihres, jetzt mal ganz böse zu sagen, Businessplans war, dass sie halt diese Pooper sind, die sich ständig über alles beschweren. Also sie wollten einerseits eben unabhängig sein, der Gitarrist macht das Management mit und beschweren sich dann aber, dass sie nicht so geliebt werden wie professionell vermarktete Bands. Ist schwierig zu verstehen. Und tatsächlich gab es dann ja ausgerechnet zu diesem Lied, The Boy with the Thorn in His Side, dieses erste Video, von dem du auch gerade gesprochen hast, was ja paradox ist, dass sie ein Video machen zu einem Song, bei dem sie sich über die Gepflogenheiten der Musikindustrie beschweren. Also
In Johnny Marrs Biografie oder Autobiografie gibt es eine Szene, die, glaube ich, einer der Sargnägel war. Also da war ein Videodreh ausgemacht und Morrissey hat zugestimmt und dann kam er nicht zum Dreh und dann geht Johnny Marr mit dem mit dem Filmteam, glaube ich, zu ihm an die Tür und ist davon überzeugt, dass Morrissey zu Hause ist. Und dann klopft er halt an die Tür und denkt, komm jetzt endlich raus, du Blödmann. Und er kam aber nicht raus und dann war so eine gewisse Frustration natürlich die Folge.
Übrigens, The Boy with a Thorn in His Side war tatsächlich eigentlich die erste Single. Wir hatten es vorhin schon davon, 1985 im September erschienen. Kleine Unterschiede zur Albumversion. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, die Streicher, die künstlichen Streicher, die sind neu, glaube ich, in der Albumversion, oder? So war das irgendwie.
Was ich schön finde, ist, dass sie diesen Song noch in Manchester aufgenommen haben, im Drone-Studio. Und sie fanden das als Band total schön, wieder an den Ort zu kommen, an dem sie ihr erstes Demo aufgenommen haben. Dieses Drone-Studio ist nämlich im Keller in einem Wohnhaus, also von dem Toningenieur Paul Roberts. Und da haben auch Lisa Stansfield hat da Demos aufgenommen, Simply Red haben da Demos aufgenommen und eben auch 82 The Smiths. Und für diesen Song kamen sie wieder zurück. Und haben sich auch da wieder gespürt. Also sie sind ja, das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, sie sind ja aus London, aus der Großstadt, aus dem Trubel weggegangen, zurück nach Manchester, um sich auch als Band ja wieder mehr zu finden und zusammen zu schreiben. Und dann gehen sie sogar noch hier mit diesem Song an den Ort, an dem sie ihr erstes Demo damals aufgenommen haben. Also magischer kann es ja eigentlich nicht sein und es wird ein toller Song und eine Hymne für die Band.
Einen haben wir jetzt noch. Hier kommt There's a Light That Never Goes Out. Nach einhelliger Expertenmeinung einer der besten Smith-Songs überhaupt. Ihr habt es gemerkt, ich bin mal mitten reingegangen, einfach um diese Textzeilen mitzunehmen. And if a double-decker-bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Und wenn ein Doppeldeckerbus in uns kracht, an deiner Seite zu sterben, ist aber so eine himmlische Art zu sterben. Hat irgendjemand schon mal solch verstörende Zeilen in eine so liebliche Melodie verpackt? Ja, und ich muss noch was dazu sagen. Nach dem Doppeldeckerbus kommt ja auch noch ein 10-Tonnen-LKW und ich muss an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, das sind Zeilen aus Mitte der 80er Jahre. Damals hat niemand daran gedacht, dass Terroristen genau diese perfide Methode wählen könnten, um unschuldige Menschen zu töten und Angst und Schrecken zu verbreiten. Aus heutiger Sicht ist das natürlich eine heftige Zeile und Morrissey findet immer wieder diese drastischen Bilder, die seine Melancholie zum Ausdruck bringen. Man weiß immer gar nicht, ob man diese Bilder jetzt übertrieben, komisch, absurd, überzogen finden soll oder ob man sich Sorgen machen muss. Auch das meine ich mit verstörend, Klaus. Was meinst du?
Ja, verstörend ist häufig. In dem Fall fand ich meiner Gemütslage entsprechend natürlich ganz toll, dass er so was singt. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass er das Album The Queen Is Dead eigentlich Margaret on the Guillotine nennen wollte, ist das manchmal auch kalkuliert. So hieß dann später ein Solo-Lied von ihm. Das finde ich dann The Queen Is Dead doch weniger provokativ.
Unbedingt, ja.
Und in dem Fall fand ich es als Romantiker natürlich super melancholisch, aber im positiven Sinne, obwohl das halt sehr brutal ist, was er da singt. Aber es ging einfach um die Geste oder so. Also ich habe das nie so direkt 1:1, sondern eher als Symbol verstanden.
Ich glaube auch, dass das so war, dass man das damals als diese... Ich weiß gar nicht, ob man das Todessehnsucht nennen kann. Es könnte ja auch bedeuten, diese Einmaligkeit eines Moments festzuhalten. Ja, also das ist in der Romantik untergehen sozusagen als Bild geschaffen. Aber es bekommt halt diesen, das ist unweigerlich, dass man heute ein ganz anderes Bild vor Augen hat dabei sowas.
Ja, vielleicht müssen wir noch einmal kurz klarstellen, worum es geht. Also es ist der Beifahrer, also sie sind im Auto zu zweit unterwegs und der Beifahrer grübelt, ob er dem Fahrer seine tiefen Gefühle gestehen soll und träumt sich dann in diese Todesfantasie rein, dass ein Doppeldeckerbus, ein LKW entgegenkommt und den Tod, den praktisch den in Anführungszeichen Liebestod, den Tod der Liebenden, der dann die Liebenden in Ewigkeit vereint. Ja, also das ist ja diese Idee, die dahinter steckt.
Ja, eigentlich nachvollziehbar.
Und wenn man so will, geht es darum, also um das Gefühl, hoffnungslos verliebt zu sein.
Ja.
Oder ganz tief.
Aber Katharina, auch hier gibt es wieder Bezüge zu den Stones, zu Marvin Gaye, zu Velvet Underground und was hast du noch alles gefunden, was diese Inspirationsspirale noch weiterführt. Aber fangen wir von vorne an.
Ja, also die Inspirationskette. Machen wir die mal auf. Ja. So hast du es so schön formuliert. Fangen wir mal beim Text an. Also da gibt es ein Lied von den New York Dolls, Lonely Planet Boy. Da heißt es, in deinem Auto umherzufahren. Und Morrissey war ein riesen New York Dolls Fan. Und es geht natürlich darum, dass die beiden zusammen im Auto unterwegs sind und so weiter. Also könnte er diese Inspiration von da haben. Dann gibt es noch eine Textzeile von den Shirelles. The light of love is in your eyes. Aus dem Song Will You Love Me Tomorrow. Tonight you're mine. Also heute Nacht, du bist meins. Also könnte er hier die Inspiration für den Titel, also There's a Light That Never Goes Out, herhaben. Und wenn man sich jetzt die Situation vorstellt von den beiden, wie sie zusammen sitzen im Haus in Manchester. Also die beiden saßen wohl, Morrissey saß wohl auf dem Couchtisch in diesem Haus und Johnny Marr auf dem Stuhl gegenüber. Woher weiß ich das? Johnny Marr hat das in einem Interview mal erzählt, dass sie da eine sehr enge Situation hatten. Walkman noch mitlaufen lassen, damit sie auch die Ideen aufnehmen, festhalten können. Und dann hat Mar wohl das Intro von Hitchhike gespielt. Und das ist ja im Original, jetzt komme ich auf deine Einleitung, ein Marvin Gaye-Song. Und Mar hat natürlich auf der Gitarre die Stones-Version gespielt.
Yeah.
Die haben es nämlich auch gecovert. Und The Velvet Underground hatten auch schon im Song There She Goes Again dieses Riff verwendet. Und hier das mit. So kommt dann die Inspirationskette, wie du so schön gesagt hast, zustande.
Aber dann wäre Johnny Marr, glaube ich, jetzt mit dir zufrieden, denn er hat immer gesagt, er wollte die Leute testen, ob sie wirklich wissen, wo es genau herkommt.
Ah.
Das gibt's auch bei Morrissey und seinen Texten und das macht er auch. The Queen is Dead, nämlich in dem Lied Cemetery Gates. Da geht's darum, dass jemand mit einer großen Nase immer schnüffelt, um zu wissen, wo er seine Zitate her hat.
Dann bin ich gern der jemand mit der großen Nase.
Ja, also Katharina hat im übertragenen Sinne wirklich eine sehr große Schnüffelnase, was das angeht.
Ich nenne das ja immer Musikarchäologie.
Ja. Ne? Ja, ist so.
Ausgrabungen.
Ja, genau. In There's a Light That Never Goes Out gibt es einige musikalische Besonderheiten. Wir hören jetzt mal Flöte und synthetische Streicher. Eigentlich ja No-Gos bei den Smiths, aber hier wunderbar eingesetzt, Katharina.
Ja, und ich habe ja schon angesprochen, für mich ist das so eine Art Traumfantasie, dieser mögliche gemeinsame Unfalltod dieser beiden Autoinsassen. Und da kommen die Streicher zum Einsatz im Refrain von dem Song. Da geht es dann um den Doppeldeckerbus und, ne? Und da hört man ganz klar die Streicher.
Ja, die das romantisch überhöht.
Genau. Mhm. Fast wie im Traum.
Ja.
Und hier sind sie dann auch wieder raus, weil jetzt sind sie ja wieder im Auto und er fantasiert nicht mehr.
In der Realität.
Genau.
Ja.
Jetzt kommt da aber noch eine Flöte rein. Und zwar in dem Moment, also die Flöte, die du angesprochen hast, auch sehr klug eingesetzt. In dem Moment, wo sie sich in einer dunklen Unterführung befinden. And in the dark and underpass, I thought, oh
God, my chance has come at last. But then a stranger. Pfeifen im dunklen Keller?
Also er singt, endlich ist meine Chance gekommen. Mhm. Also er versucht jetzt im Dunkeln, wo es auch niemand irgendwie mitbekommt, ja. Sie, also was ja was absurd ist, weil sie sind ja im Auto alleine, aber trotzdem noch ja. In der Dunkelheit dann sich den Mut zu nehmen, und diese Flöte unterstreicht diese Chance,
okay.
Die er an dieser Stelle sieht, jetzt zu sagen, was er fühlt und das jetzt zu machen. Doch er konnte nicht einfach fragen. Und dann ist die Chance vorbei, weil sie durch die Unterführung durchgefahren sind. Eigentlich ist diese Unterführung eine Art Sinnbild dafür, dass man den Moment verpasst hat.
Ich glaube auch, dass er die Unterführung wählt, weil möglicherweise sein Gesicht dann im Dunkeln liegt und er mehr oder weniger unsichtbar wird.
Auch das, wie auch immer, im Finale kommen dann beide auch wieder zusammen. Also er singt ja dann, da ist ein Licht und es geht nie aus. Also diese Hoffnung und diese Liebe und das alles, was damit einspielt. Und da hat er beides, also diese Chance in der Dunkelheit, diese Flöte, die ich als Chance sehe, und auch diese Streicher, die als Traum da sind. Also hat er beides zusammen und vereint es am Ende. Da ist ein Licht, das geht niemals aus. Also da ist die Liebe, die niemals erlischt.
Wunderschönes Bild.
Ja, und er hat diese Flöte, die immer wieder Chancen aufzeigt. Und er hat aber auch die Streicher, die ihn immer wieder träumen lassen. Tolles auch Sounddesign an der Stelle. Ja. Mit Instrumenten. Ja.
Man wird immer so mit unglaublich demütig, wenn man die Show macht, was die Jungs da für tolle Sachen
auch
gemacht haben.
Auch Instrumente, also wirklich Instrumente, die ja auch einen Körper haben. Ja. Also es sind ja in dem Sinn keine, natürlich auch sind synthetisch gemacht, aber sie haben eigentlich einen körperlichen Klang. Also Streichinstrumente sind ja Körper. Sie sind ja fast auch geformt wie ein Körper. Also das ist ja was lebt, was Lebendiges.
Wow, wieder mal sehr schöne Analyse, Katharina. Ich habe gelesen, dass die Aufnahmen des Songs ein magischer Moment im Studio gewesen sein sollen und dass Johnny Marr am Ende des Songs, wenn man die Anlage ganz laut auftritt, gerufen hat, "That was fantastic!" Also ich habe es probiert, wir haben hier nur die digitale Version vorliegen, da konnte ich nichts hören, auch wenn ich es noch so laut hochgezogen habe. Vielleicht habt
ihr das auch noch nie irgendwo gehört.
Vielleicht habt ihr ja auch zu Hause das Vinyl und hört das, was er da ruft. Vielleicht gibt es das ja, oder typisch wäre natürlich bei den Smiths auch, wenn es das gar nicht gäbe und man uns wieder ein bisschen an der Nase rumgeführt hat. Schreibt uns an meilenstein@swr.de, wenn ihr das hören könnt. Ja, kommen wir zum Vermächtnis von diesem grandiosen Album, Klaus.
Das Vermächtnis von dem Album ist, dass es eigentlich immer noch frisch klingt. Und das Lied "There's a Light That Never Goes Out" kommt auch häufig in Filmen vor. Und ich war im Februar beim Morrissey-Konzert in Frankfurt und er hat es gespielt und die ganze Halle hat das Lied mitgesungen. Das ist natürlich, wenn man den Text ansieht, ziemlich schräg eigentlich. Aber das Lied wird mehr oder weniger so weitergegeben. Es gibt Coverversion von The Killers, von Miley Cyrus und dann von dem Album, das nach The Queen Is Dead rauskam oder nach der Auflösung der Smiths. Das hieß The Smiths Is Dead, hieß die Platte, und da gibt's von der wunderbaren Band The Divine Comedy auch ein Lied oder auch eine Coverversion von There's a Light That Never Goes Out. Und ich habe das Gefühl, dass die Smiths immer berühmter werden. Das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich habe Schüler, die hören, und man kriegt es mit bei jungen Menschen, dass die vielleicht durch TikTok oder irgendwas anderes mit den Smiths mehr in Berührung kommen als hier in den 80ern. Und ich glaube, das liegt daran, dass vor allem das Album einfach zeitlos ist und vom Songwriting, von den Texten einfach was ganz Besonderes ist, was mit nichts vergleichbar ist. Und deshalb, glaube ich, können sich auch viele dafür begeistern.
Katharina.
Klaus hat den Begriff zeitlos gebracht. Ja, zeitlos. Warum? Weil für mich sind The Smiths und vor allem auch dieses Album eine Art Bindeglied. Auch zwischen den Zeiten. Ne? Wir haben über die Stones gesprochen, wir haben über die Beatles gesprochen. Ich hatte Soul-Sachen aus den 60ern auch mit dabei. Dann kommen The Smiths, nehmen das alles nochmal irgendwie mit und drehen es irgendwie durch. Und dann kommen wir zur Britpop-Ära, wo ich ja dann auch persönlich auch zu Hause bin mit The Verve, mit auch Oasis dann in Auszügen. Und wir haben diese Atmosphären wieder. Und Blur. Wir haben diese Blur, ja, wir haben diese Melodien wieder. Und das ist so eine Art Bindeglied zwischen den Zeiten. Und ich habe ganz viele, auch Fury-Melodien, also Fury in the Slaughterhouse, auch eine deutsche Band, ja, die sich auch irgendwie auch klanglich orientieren, weiß ich nicht, aber die man da auch hört irgendwie. Ja. Und ich habe zu meinem Mann auch gesagt die Tage, wir müssen mehr The Smiths hören, weil da sind die ganzen Atmosphären, die wir so mögen, auch bei den anderen.
Ja.
So,
ja? Die kommen daher.
Die kommen daher. Ja. Und das ist oft, wenn man so dieses große Britpop-Phänomen in den 90ern dann betrachtet, dann fallen The Smiths da so hinten runter. Ja. Das ist ja noch 80er sozusagen. Aber eigentlich, ne, kann man das auch gut zusammenziehen. Und ich finde, das ist ihr Vermächtnis, dass sie das schaffen. Also.
Und das, da kann ich dir nur beipflichten, weil das war damals Mitte der 80er, genau zu der Zeit, als das rauskam, so die Inspiration, wo meine Band damals auch einen Weg gefunden hat, wo wir gesagt haben, guck mal, wir stehen auf das alte Zeug, aber das kann man auch neu interpretieren.
Genau.
Man kann diese britische Art Gitarrenpop machen, ohne nur die Stones oder die Beatles zu covern, sondern was ganz Eigenes daraus zu machen, aber mit diesen Versatzstücken. Und genau. Das haben wir dann auch gemacht. Hat uns sehr stark inspiriert
Musik
damals.
Musik wird nie in einen luftleeren Raum hineinkomponiert. Da ist immer was vorhanden.
Was für ein schönes Schlusswort. Wurde auch ganz selten gesagt hier bei uns im Meilensteine-Podcast. Klaus, ich danke dir fürs Mitmachen.
Bitte, wir haben ein Vergnügen.
Katharina, auch vielen Dank. Und
sehr
euch,
gerne.
Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe noch einen Podcast Tipp für euch, das Y-Kollektiv. Der Podcast gibt's wie uns auch natürlich in ARD Sounds.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Wir zeigen die Welt, wie wir sie erleben.
Ich bin da täglich mit Hassnachrichten aufgewacht.
Zwischen Politik und Clubkultur.
Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin.
Sozialem Engagement und Drogen.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen.
Mentaler Gesundheit und Sex.
So langsam sind jetzt die Ersten auch nackt.
Jede Folge eine exklusive Story.
Diese paar Stunden da beim Arzt, die sind schon eklig. So, und die vergisst man nicht.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.